SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zur Spitzenreiterin, zu Platz 1 der SWR-Bestenliste und zum neuen Buch von Julia Schoch. Das Liebespaar des Jahrhunderts heißt der Band, der bei DTV erschienen ist. Hubert Winkels, der Titel ist natürlich bewusst irreführend, denn Julia Schoch beschreibt in ihrer autofiktionalen Prosa keineswegs ein Traumpaar. Vielleicht doch, das werden Sie mir gleich erklären. Wie dekonstruiert die Autorin denn ihre langjährige Beziehung? Und wir nehmen mal an, es hat wohl was mit ihr zu tun, weil ich sagte ja auch so frech, autofiktionaler Text.
Ja, Sie haben ja jetzt beide Varianten schon in Ihrer Frage untergebracht. Also das Liebespaar des Jahrhunderts kann heißen, es ist irgendwie eine geglückte Geschichte, die da zum Ausdruck kommt. Es kann aber genauso gut heißen, es ist eine katastrophale Geschichte, die aber total typisch ist für ein Jahrhundert und deshalb eine Jahrhundertgeschichte. Also der Titel ist in der Hinsicht auf jeden Fall in beide Richtungen ausdeutbar. Das ist aber noch nicht das Besondere, dass ein Titel in zwei Richtungen ausdeutbar ist. Das Problem ist, der Roman ist in zwei Richtungen ausdeutbar, weil es geht einfach nicht. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn man am Ende angekommen ist und sie will sagen, ich verlasse dich, das ist der Ausgangspunkt des Romans, dass sie vorhat, ihrem Mann zu sagen, ich verlasse dich. 30 Jahre später steht sie in der Küche und hat sich durchgearbeitet durch die ganze Beziehung über 30 Jahre und will ihm jetzt endlich sagen, so denken wir. Man kann aber, wenn man das nochmal liest, auch mehr Zeichen, dass das nicht so ist. Dann kommt er an und sie sagt ihm, ich mach's ganz kurz, da kommt noch Gurken im Spiel am Anfang, Vanille, das ist auch interessant. Sie sagt ihm, ich liebe dich. Das ist der Punkt. Und wenn das so ist, und das steht ja nicht umsonst da, dann ist es diese positive Liebesgeschichte, die Sie auch angedeutet haben, die durch die Hölle gegangen ist. Das muss man annehmen, nach allem, was erzählt wurde. Aber am Ende, nach 30 Jahren, in einer Form in ihr vorhanden ist, dass sich, die sich unbewusst herausdrückt, wie auch immer, und sagt, dann, der Nachsatz ist dann, aber so ist es ja wohl immer. This is the way of life. Ja? Wir sind ein Paar. Wir sind ein Paar und wir lieben uns. Und wenn wir uns zwischendurch töten wollten, lieben wir uns trotzdem. Ich gebe zu, man kann den auf verschiedene Weise lesen, aber das ist auf jeden Fall eine nahegelegte Lesart.
Und es kommen noch viele andere hinzu, darüber werden wir wahrscheinlich gleich sprechen. Die Frage ist ja auch, ist das Ganze eine falsche Erinnerung oder nur ein erzählerischer Trick? Und ich glaube auch, davon handelt die folgende Lesestelle, die Kruna Savic uns jetzt vorträgt. Bitte sehr.
Es heißt, die Unglücklichen seien besonders, Glück mache die Menschen gewöhnlich. Mir kommt es so vor, als wäre es damals umgekehrt gewesen. Gewöhnlich, das waren die Unglücklichen. Trübsal war in. Und genauso war es in, die Liebe als etwas Vergebliches zu betrachten, sich im Schmerz zu suhlen, abzustürzen. Alle Welt schien mit Trennungen beschäftigt. Um uns herum ein Panoptikum problematischer Beziehungen. Wenn uns Freunde von Streitseligkeiten und Trennungen erzählten, von ihren Seelenqualen, stöhnten wir innerlich auf. Das Hin und Her der Emotionen hielten wir für vergeudete Zeit. Es langweilte uns. Jedenfalls machte uns das Thema nicht gesprächig. Nur Idioten denken, die Liebe ist kompliziert, sagtest du hinterher. Glauben Sie ernsthaft, Trennung ist eine Lösung? Sich dauernd zu trennen und wieder zu verlieben ist, als sähe man hunderte Filmanfänge, aber keinen Film zu Ende. Später, im Rückblick, habe ich diese Äußerungen wie so vieles andere als Täuschungsmanöver gedeutet, als eine Hinhaltetaktik, die mich in Sicherheit wiegen, mich ablenken sollte von deinen Machenschaften. Aber damals sah ich es anders. Damals beruhigte mich deine Haltung. Sie beruhigte mich ungemein. Ich vermute, so ganz konnte ich es immer noch nicht fassen, dass ich dich getroffen hatte. Du und ich. Das Liebespaar des Jahrhunderts. Heute wünschte ich, erzählen würde nicht automatisch bedeuten, alles liegt in der Vergangenheit. Einen Winter und einen Sommer lang versuchten wir bei dem Bäcker an der Ecke gegenüber Stammkunden zu werden. Jeden Morgen bestellten wir dasselbe, 2 Becher Kaffee. Und trotzdem fragte uns die Angestellte jedes Mal mit stoischem Gesichtsausdruck, was wir wünschten. In ihren Augen betraten wir das Geschäft immer zum ersten Mal. Dafür hasste ich sie. Ich betrachtete jeden als Feind, der unsere Absicht, etwas Mythisches zu werden, durchkreuzte. Selbst wenn der Mythos bloß darin bestand, das Paar zu sein, das jeden Morgen dieselbe Portion Kaffee bestellte. Mit ihrer Ignoranz gefährdete sie unser Projekt. Von der Liebe verstand diese Frau offenbar nicht das Geringste. Ich könnte so viele Details erzählen, aber wieso sollte meine Erinnerung auch nur im Entferntesten zutreffen? Vielleicht ist das Traumpaar, das ich aus uns gemacht habe, ja nur ein erzählerischer Trick, um uns durchs Leben zu bringen. Nein, um mich durchs Leben zu bringen.
Vielen Dank. Kruna Savic las aus Das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch, erschien bei DTV Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Christoph Schröder, was meinen Sie denn? Ist die Konstruktion des Traumpaars nur ein erzählerischer Trick, wie die Autorin hier selbst andeutet, um vielleicht die Erinnerungen der Erzählerin zu ordnen? Oder wie gehen Sie in diesen Text, in diese Geschichte?
Ich bin erstmal ganz unbefangen reingegangen und man wird ja dann so nach und nach an gewissen Markierungen geführt, dass es eben natürlich auch um das Erzählen an sich geht. Das heißt ja, glaube ich, irgendwann war nur das, was aufgeschrieben ist, existiert auch tatsächlich. Ja, und sie schreibt also diese Geschichte auf von ihrem Ende her und zugleich von ihrem Anfang. Und das ist das Raffinierte daran, dass diese drei Worte, ich verlasse dich, die sie ihrem Mann beabsichtigt zu sagen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ob diese drei Worte dann die Worte sind, ich liebe dich, das wissen wir ja nicht ganz genau. Aber daraus entwickelt sich ja dann zunächst einmal eine Geschichte. Und diese Geschichte selbst ist ja auch wiederum, wie ich finde, sehr, sehr aufschlussreich, auch sehr aufwühlend teilweise. Und ich habe das schon extrem bewundert, muss ich sagen, dass da jemand ist, die mir eigentlich eine Paargeschichte, die so ein bisschen exemplarisch ist, also es sind beides ostdeutsche Menschen, beide haben sich so kurz nach der Wende kennengelernt in einer gewissen Euphorie. Und ich meine, wir alle kennen diese schrecklichen Paare, die sich für was ganz Besonderes halten. Und nichts ist ja mit mehr Arroganz und Blasiertheit behaftet, als sozusagen dieser Anfang einer Beziehung, in der man sich so zusammengeschweißt fühlt und auf die anderen herunterguckt. Und all diese Schrecklichkeit und man guckt gemeinsam Filme und setzt sich komische Hüte dabei auf und trägt Mäntel, die hässlich sind und marschiert so ins Seminar an der Uni rein. Haben wir ja alle wirklich alle gesehen und das waren wirklich Leute, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Und jetzt kriegt man das mal so vorgeführt in einer langen Entwicklungsphase und das hat mich total gerührt. Es hat mich wirklich gerührt und auch aufgewühlt, dabei zuzugucken, wie sowas, so eine Beziehung sozusagen durch Alltag, durch Abnutzung, durch Zweifel, durch Kinder, natürlich, das ist dann der Final Cut am Ende dann, wenn dann auch noch Kinder ins Spiel kommen, sozusagen vor die Hunde geht und man jetzt immer noch sagt, ja, aber vielleicht sind wir aber trotzdem noch das Liebespaar des Jahrhunderts. Es kann ironisch gemeint sein, es kann aber auch wirklich so sein. Und das in einem so schmalen Buch, das hat mich wirklich, wirklich total begeistert.
Elke Heidenreich, um die mal zu zitieren, hat in der Süddeutschen über das Buch geschrieben, und zwar, dass der Text wahr sei, weil sie sich selbst darin wiedergefunden habe, auch sehr schön als Argument, fand ich sensationell. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist ja, und das finde ich noch viel interessanter, lädt diese Prosa tatsächlich zur Identifikation bei? Was meinen Sie?
Aber warum relativieren Sie jetzt so meine Begeisterung?
Entschuldigung. Nein, ich glaube schon, dass man das identifikatorisch lesen kann und dass es deswegen auch ja nicht nur auf der SWR-Bestenliste, sondern auf der Spiegel-Bestenliste ist. Und
das ist eine Bestsellerliste.
Bestsellerliste. Nein, Sie haben recht.
Aber das ist natürlich interessant. Hier kommen zwei Dinge zusammen. Also, das Buch ist erfolgreich in der breiten Masse, muss man so zu sagen, aber auch in der Kritik. Und das ist ja ein Phänomen, was eher selten ist. Insofern, ja.
Aber es ist jetzt erstmal thematisch und auch formal ist es sehr anschlussfähig. Also das lässt sich leicht lesen und jeder, der schon mal eine längere Beziehung geführt hat, kann Sachen wiederfinden. Aber das ist jetzt für mich persönlich nicht das Interessante an dem Text, sondern eher das, was Christoph Schröder schon angedeutet hat. Diese beiden Menschen, die hier geschildert werden, also wir erfahren nur die Perspektive der Frau, sind beide in Ostdeutschland groß geworden. Und das spielt eine Rolle in dieser Beziehung, weil sie, auch eine Stärke des Textes, die Erzählerin geht wirklich ganz rigoros mit sich selbst um, was an einer Stelle dazu führt, dass sie sich sogar so etwas wie eine Katastrophe, wie dass eins der Kinder stirbt, herbeisehnt, nur um diesen Mann verlassen zu können. Und an anderer Stelle fragt sie sich, ob vielleicht das, was sie für Liebe hält, nur die Sehnsucht nach dem Kollektiv ist. Und es gibt eine Passage, wo sie sagt, dass sie das Individuum als was wirklich Klägliches ansieht, was ich erstaunlich finde, weil ja das Individuum in der ehemaligen DDR keine große Rolle gespielt hat. Und ich glaube, dass sie sich über diesen Weg dann auf die Schliche kommt. Und das fand ich eigentlich das Interessante, dass sie das mit der Zeitgeschichte und mit der ostdeutschen Biografie verknüpft.
Ich weiß, Sie kennen auch das Vorgängerbuch. Das ist ganz interessant, weil es an einer Stelle auch auftritt, das Vorkommnis von Julia Schoch. Zumal wir noch sagen müssen, dass es sich hierbei ganz offensichtlich um ein dreiteiliges Projekt handelt. Biografie einer Frau ist diese Trilogie überschrieben. Wie hängen diese beiden Bücher, was im dritten steht, wissen wir noch nicht, wie hängen die zusammen, Herr Winkels?
Gar nicht. Also es gibt ein paar Übergänge. Ja, das erste Buch beginnt mit einem familienbezogenen Satz, der hat 5 Wörter und sozusagen der ganze Roman ist im Grunde ein Nachforschen nach diesen 5 Wörtern. Wir haben den gleichen Vater, dann taucht eine Schwester auf und diese Schwester bringt dann das ganze Familiengefüge der Frau, der das mitgeteilt wird, durcheinander. Und das entwickelt dieser Roman, das Vorkommnis. Und den halte ich für herausragend gut, weil er die Irritation durch eigentlich ein gar nicht so gravierendes Element von allem in Gang setzt. Also von allem eine komplette Derealisierung der Welt der erzählenden Person, inklusive der Kinder, inklusive des Mannes, den wir denn insofern kennen, als er nach Amerika nachgereist ist und so weiter. Ich muss sagen, dass ich diesen Roman deutlich schwächer finde, ganz klar. Mir war aber auch klar, dass ihn alle besser finden. Ja, weil wurde ja schon gesagt, also man kriegt sozusagen lauter Stationen von einer Liebesentwicklung, wenn man alt genug ist, hat man einfach davon so gut wie alles mitgemacht, kriegt man mit und kann spontan sagen, ah ja, so, ah ja. Und das auch bei den brutalen Sachen, ne? Bei den Liebessachen, die so smooth sind, sind wir ja gewohnt zu sagen, das ist Kitsch. Aber da sie in die Negativseite geht, hat das auch einen Authentizitätsfaktor, den Frau Heidenreich denn sozusagen besonders appellativ annimmt. Das alles finde ich aber sehr, sehr gemacht. Es erzählt nicht wirklich, was los ist. Es ist in keiner Weise authentisch. Es holt sozusagen Schemata hervor, anhand derer so eine Entwicklung erzählt wird. Das Gute daran, was man, finde ich, daran sehen, ist eine Dreiecksbeziehung. Und das Dritte wurde ja schon gesagt, und das ist aber entscheidend, das Dritte ist das Schreiben. Sie will es schreiben. Sie schreibt das Ganze, damit sie schreiben kann. Sie fragt irgendwann, musste ich 30 Jahre das erleben, damit ich es jetzt aufschreiben kann? Dann kann man nach der Lektüre des Romans nur sagen, ja, das ist der Sinn dieser ganzen Übung. Das macht aber, wenn man das spürt, also so authentisch ist sie denn schon, macht es die ganze Zeit klar, das steht hier auch deshalb, weil es in ein Schema, in ein Schreibprojekt passt. Und das ist ein Schreibprojekt, ein Liebesdarstellungsprojekt, ein was passiert mit einer Liebe, die aufgeschrieben wird von einer Schriftstellerin. Das ist die Frage, die man an das Buch, finde ich, stellen kann, ob es gelungen ist oder nicht. Aber zu sagen, boah, das erzählt mir sowas Tolles über eine Liebesentwicklung, ist nach diesen 250 Jahre Romanentwicklung, die wir hinter uns haben, an unangemessen.
Ich würde Ihnen da recht geben, aber Sie haben ja eigentlich Ihre erste Antwort, dass die beiden Teile nicht miteinander verschraubt sind, eigentlich schon wieder zurückgenommen. Weil die Frage, wie schreibe ich darüber, die ist ja auch zentral im ersten. Und das ist, glaube ich, das verbindende Element. Man müsste jetzt sagen, vielleicht ist dieser Unter- oder Übertitel das Problem. Es ist die Biografie einer Schriftstellerin natürlich. Und die Frage ist, wie wird darüber geschrieben? Und da ist Liebe vermutlich nur eine Säule, Familie und der verschwundene Vater und so weiter ist eine.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Allerdings ist, finde ich, die szenische Dichte der Situation in Amerika in diesem Seminar sozusagen viel, viel dichter. Also wir haben da einfach so 20 Seiten Beschreibung, wie es mit der Mutter, die mitgereist ist, dem Kind zugeht. Die sind wirklich vollkommen greifbar, plastisch und dicht. Und hier ist bestimmt gewollt, immer das Moment dabei, es ist ein Zitat. Also ich erzähle was, aber gleichzeitig zitiere ich auch was. Das ist wirklich eine andere Technik sozusagen, ne?
Also im Gegensatz zu Hubert Winkels wirkte das auf mich alles authentisch und auch in diesen Fährten, die sie legt. Also zum Beispiel ist diese Frau ja irgendwie total abhängig von diesem Mann. Also da gibt es einen Satz, alles was ich tat oder unterließ, geschah in Abhängigkeit von dir. Da habe ich gedacht, das hätte Ibsens Nora schon im 19. Jahrhundert sagen können. Deswegen habe ich den Titel eigentlich so gelesen, dass das das Liebespaar des vorherigen Jahrhunderts auf jeden Fall ist, weil ich auch diese Beziehung in manchen Teilen merkwürdig fand. Es kommt in dem ganzen Roman, es geht um 30 Jahre lange Beziehung, nicht einmal das Wort Paartherapie vor, was ja schon irgendwie ein gängiges Verfahren ist, vielleicht um so einer Beziehung wieder auf die Sprünge zu helfen. Oder haben Sie eine Erklärung dafür, dass das nicht vorkommt?
Es ist ein bisschen auffallender, dass die Kinder nicht vorkommen, dass die Arbeit des Mannes nicht vorkommt. Es kommt überhaupt nichts vor, außer dem Innenleben sozusagen der erzählt. Da ist das die geringste Nachlässigkeit.
Naja, aber das hätte ja direkt mit dem Thema ich verlasse dich oder wir bleiben zusammen zu tun, oder?
Ja, aber sie ist ja die ganze Zeit glücklich. Er ist ja nur ein Bild, es gibt ihn ja gar nicht. Das, was Herr Schröder am Anfang erzählt hat, wie der gekleidet ist, der Hut, der Mantel, wie er in den Seminarraum kommt, das erzählt ja nicht etwas von ihm. Nachher sieht sie ja auf einmal diese Klamotten ganz anders. Das erzählt was von ihr, wie sie ihn da stehen sieht und vergöttlicht. Und diese Elemente werden beschrieben. Aber nur das ist immer nur ihr Blick. Wir kriegen immer nur ihren Blick. Und das ist, glaube ich, aber jetzt zwingend ihre Kunst, das zu tun. Das ist jetzt ihr nicht unterlaufen. Der darf nicht leben. Der andere lebt nicht. Er ist wirklich eine Projektion von ihr, die am Ende sozusagen in Literatur mündet. Das würde ich schon sagen. Was ich wirklich ganz positiv vermerke, ist, Hitchcock kneift ja manchmal so die Augen, ne, sozusagen der Horrorfilmmacher, um zu sagen, es ist natürlich alles auch Spaß, weil es Kunst ist. Ne? Was ich genial finde, ist der Anfang, wenn er zum ersten Mal sich bei ihr meldet, sagt er, ich komme gleich vorbei, magst du einen Vanilletee? Ich weiß nicht, was Vanilletee ist, hört sich für mich schrecklich an, aber als Eröffnung einer lebenslangen Liebesgeschichte, finde ich, trinken wir einen Vanilletee, einen bemerkenswerten Satz, der aber vollkommen sein Aroma entfaltet, wenn der letzte Satz heißt, bevor sie sagt, statt ich verlasse dich, ich liebe dich, den ersten Satz, den sie sagt, ich habe dir Schmorgurken gemacht. Das ist kein Zufall, das ist die Rahmung dieses Romans mit einem Augenzwinkern und das finde ich schon eine gewisse Souveränität, wenn man das schafft.
Ich würde sagen, das müssen wir als Schlusswort nehmen. Das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch erschien bei DTV Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Und damit kommen wir dann auch zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste, Sie sehen es, liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swr2.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern und auch zu allen anderen. Und aus der Jury der Bestenliste waren heute Abend in Mainz zu Gast Shirin Soci-Travalla, Christoph Schröder und Hubert Winkels. Aus den besprochenen Büchern haben Kruna Savic und Klaus Köhler gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.